NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Schmerz, Trauer und Zorn sind verbunden mit der Erinnerung an den 7. Oktober. Am Montag vor einem Jahr überfiel die Hamas in den frühen Morgenstunden Kibbuzim und ein Musikfestival im Süden Israels. Sie überfiel wehrlose, friedliche, zum großen Teil schlafende Menschen. So viel geplante Grausamkeit, Sadismus, Vergewaltigungen und 1200 Morde wurden dokumentiert, zum Teil voller Stolz von den Tätern selbst. Seit dem Krieg zigtausende Opfer in Gaza, immer noch viele Geiseln in der Gewalt der Hamas, Angriffe auf Israelis, Jüdinnen und Juden auch in Deutschland und nicht nur an Universitäten, da aber besonders massiv. Ein Vortrag des Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, über jüdische Feiertage musste an der Technischen Universität Berlin unter massivem Polizeischutz stattfinden, andere Vorträge und Vorlesungen ebenso. In diesen Tagen wird der Opfer des Hamas-Überfalls überall gedacht werden. Ratlos mache die Naivität linker Palästina-UnterstützerInnen gegenüber Terrorverbänden wie Hamas und Hisbollah, schreibt Anetta Kahane in ihrem gerade erschienenen Buch »Von Nazis und Forellen – Kolumnen über die Reparatur der Welt«. Es umfasst eine Auswahl ihrer Kolumnen für die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau seit 2009. Ein spannendes gesellschaftspolitisches Protokoll der vergangenen 15 Jahre. Anetta Kahane gründete 1998 die Amadeo-Antonio-Stiftung und war bis 2022 deren Vorsitzende. Die Stiftung unterstützt Betroffene antisemitischer, rassistischer und rechter Gewalt und fördert Projekte für eine demokratische Zivilgesellschaft. Anetta Kahane, Sie brauchen im Moment ein Sauerstoffgerät und vielen Dank, dass Sie uns trotzdem ein Interview geben. Mit welchen Gefühlen denken Sie an diesen 7. Oktober und seine Folgen?
Es ist ein ganzes Gefühlsspektrum. Am 7. Oktober selbst, das war ja ein Feiertag und ich war in der Synagoge am Abend und ich war so erschüttert. Ich habe so geweint. Das war wie der Albtraum der vergangenen Generation, die Auschwitz und andere Schrecklichkeiten erlebt hat. Das kam zurück wie eine Welle und es hat mir die Beine weggeschlagen. Und seitdem, wir haben uns alle davon noch nicht erholt, seitdem ist es eine tägliche Begleiterin, diese Stimmung von Verzweiflung und Trauer und Wut. Nach den Angriffen auf das Staatsgebiet Israels durch Raketen aus dem Iran fühle ich vor allen Dingen Wut.
Der erste Text in Ihrem Buch »Gedenken im Land der Zuständigkeiten« vom 27. Januar 2009 hat mich sehr verblüfft, weil man denkt, er könnte auch heute geschrieben sein. Sie erzählen von linken Antifas, die bei einer Feier die Attrappe eines Sprengstoffgürtels zugunsten der Hamas versteigern. Und sie denken nach über Rechtsradikale, die am Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, gegen den, Zitat, Holocaust in Gaza mit Mahnwachen demonstrieren wollen, zu einem Zeitpunkt, als kein einziger Siedler, kein einziger israelischer Soldat und vermutlich überhaupt kein einziger jüdischer Israeli mehr in Gaza lebte. War vor 15 Jahren denn schon alles da, worüber wir heute erschrecken, was ja Reaktionen auf das Massaker und den Gazakrieg betrifft?
Ja, diese Muster, dieses Gut und Böse, die Juden sind böse, die Unterdrückten aller Welt sind gut, das war die ganze Zeit da. Und auch diese ganzen Formulierungen wie der Holocaust in Gaza und so weiter, das war alles da. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es war alles da und es ist jetzt einfach nur ausgebrochen, wie so eine latente Krankheit, die dann ausbricht.
Sie kommen ja aus einer linken Tradition. Ihr Vater kämpfte als jüdischer Kommunist im Spanischen Bürgerkrieg. Ihre beiden Eltern waren aktiv in der französischen Resistance. Sie hatten beide aus Deutschland vor den Nazis fliehen müssen und kehrten nach dem Krieg bewusst nach Ost-Berlin zurück. Sie selbst in Ost-Berlin geboren, haben neben dem Rechten auch immer den linken Antisemitismus benannt und kritisiert. Wo haben Sie den zuerst gesehen?
Naja, also in der DDR gab es das ja auch. Ich meine, ich weiß nicht genau, ob ich die DDR als links bezeichnen würde, weil links nach meiner Auffassung immer emanzipatorisch und Gleichwertigkeit mit sich zieht. Und das war ja in der DDR so, dass der ganze Komplex Antisemitismus keine Rolle zu spielen hatte. Die deutsche Bevölkerung wurde kollektiv davon freigesprochen, weil das angeblich ein Produkt des Kapitalismus ist. Und da man den Kapitalismus abgeschafft hatte, gab es diese komische Folgeerscheinung nicht mehr. Das ist mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden. Und das stimmte einfach nicht. Und ich habe das schon als Jugendlicher, als Kind gesehen und gespürt, dass es einfach nicht wahr ist. Und ganz besonders schlimm war es natürlich in der Politik gegenüber Israel. Auch in der Art und Weise, wie das aussah. Das waren zum Teil genau die gleichen Formulierungen die wir heute sehen in der linken Szene.
Welche?
Also, naja, eben Gleichsetzung mit dem Holocaust, Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus, hasserfüllte antisemitische Klischees, wenn Israel beschrieben wird, doppelte Standards, all diese Dinge, die Verteufelung, das alles hat in den DDR-Zeitungen stattgefunden. Und das war so aggressiv, dass sogar die jüdischen Gemeinden, die relativ angepasst in der DDR existierten, dagegen protestiert haben.
Auch sie werden massiv angegriffen, liest man. In welcher Form vor allem?
Naja, das hat inzwischen ein bisschen nachgelassen. Jetzt bin ich ja nicht mehr so in der Öffentlichkeit jeden Tag und so weiter. Aber das war alles. Also jede Art der Online- und Offline-Beschimpfung, Bedrohung, Mordandrohung und so weiter hat es gegeben. Und es gab auch Besuche von irgendwelchen Identitären und anderen Leuten bei uns in der Stiftung. Der Franco A., der jetzt verurteilt wurde, hat ja unsere Garage ausgekundschaftet, weil er angeblich mit mir reden wollte. Aber in Wirklichkeit wurde ja nachgewiesen, dass er den Plan hatte, mich umzubringen. Also all diese Dinge sind geschehen und wirken natürlich auch ein bisschen nach bei mir. Das war eine sehr, sehr harte Zeit, sodass ich eine Zeit lang nicht mal Gassi gehen konnte ohne Personenschutz.
Früher sagten jüdische Leute in Deutschland, wenn sie ständig kritisch auf israelische Regierungspolitik angesprochen wurden: Hallo, ich bin nicht die israelische Botschaft. Ich kann israelische Politik nicht im geringsten beeinflussen. Ich bin kein Israeli, ich kann nicht mal dort wählen. Jetzt ist der Tenor in und aus der jüdischen Community viel stärker. Wenn Israel angegriffen wird, sind wir alle angegriffen. Sind Jüdinnen und Juden in Deutschland durch den Terroranschlag der Hamas israelischer geworden?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich gehörte auch eine Zeit lang zu denen, die gesagt haben: Hallo, Moment, wieso fragt ihr mich? Fragt doch einen Israeli oder so. Aber ja, natürlich sind wir jetzt alle Israelis. Zum einen ist Israel doch für uns, jedenfalls die allermeisten Juden, näher als alles andere. Ich habe das auch erst Stück für Stück gemerkt, wie das in mir funktioniert. Ja, Israel kommt in jedem zweiten Satz, in jedem zweiten Gebet vor, den wir in der Synagoge sagen. Israel ist einfach nicht nur ein Ort, es ist sozusagen eine Haltung gegenüber dem, was wir schützen wollen, gegenüber der gesamten Ethik und Philosophie. Und damit ist jetzt eben auch dieser Ort verbunden. Das ist der Staat Israel. Und alles, was der bedeutet an Vielfalt, an Widersprüchlichkeit, an Gleichzeitigkeit, an Wahnsinn. Ja, und wenn es hart auf hart kommt, stehen wir natürlich dazu. Wir stehen dazu. Und
obwohl Sie, wie Sie mir mal sagten, die israelische Regierungspolitik durchaus kritisch sehen.
Ja, natürlich. Also das ist ja sozusagen ein Volkssport, wenn ich das mal so sagen darf, für die meisten Juden. Die sehen die israelische Regierung kritisch und dann sehen sie eine andere kritisch und dann ist das kritisch. Es gibt im Judentum nichts, was nicht kritisch gesehen wird und so weiter. Natürlich haben wir jetzt eine besonders üble Regierung. Besonders die Rechtsradikalen in der Regierung sind mir ein Gräuel und die sind auch gefährlich. Das ist klar, aber das hat ja nichts mit der Seele dieses Landes zu tun. Israel ist ja nicht die Regierung. Und es ist ja auch eine Lüge zu sagen, von denjenigen, die so antisemitisch eingestellt sind, sagen, wir kritisieren ja nur die Regierung. Das stimmt einfach nicht. Das sieht man ja jetzt. Im Moment ist es gar nicht so sehr die Frage, ist die Regierung falsch? Nein, sie meinen das Land selbst. Sie meinen die Existenz dieses Landes. Und mich macht es wahnsinnig wütend, dass da jetzt die Propagandasprache zum Teil von dieser Hamas und der Hisbollah und von all diesen anderen Menschenfeinden übernommen wird. Das kann man sich nicht ausdenken. Wie können linke oder liberale Menschen so eine Nachsicht haben mit diesen Verbrechern? Das frage ich mich.
Wenn ich das richtig sehe, entsprechen Ihre Meinungen gerade zu Israel und Gaza vermutlich nicht immer dem Mainstream in der Redaktion der Frankfurter Rundschau, wo Ihre Kolumnen erscheinen. Wie geht denn die FR damit und mit Ihnen um?
Also ich weiß, dass Sie da nicht immer ganz glücklich sind, wenn ich da sowas schreibe. Das ist mir auch mal gespiegelt worden. Aber Sie drucken es. Das gehört also offenbar auch zur Meinungsvielfalt der Frankfurter Rundschau und das schätze ich sehr.
Annetta Kahane, wir nehmen dieses Interview auf am Morgen vor Beginn von Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest. Wie werden Sie es begehen?
Also ich werde heute Abend in die Synagoge gehen natürlich und das ist für mich immer so ein Ort und Platz in der Zeit, in dem ich sozusagen mich darauf besinne, zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, was für mich wichtig ist und was in meinem Leben gut und schlecht gelaufen ist. Das ist für mich enorm wichtig und ich werde diese Feiertage einhalten wie jedes Jahr und ich freue mich auch darauf, Leute zu treffen, die ich immer wieder gerne in der Synagoge sehe und das ist für mich wirklich ein ganz besonderer Tag heute.
Vielen Dank, Annetta Kahane. Ihr sehr lesenswertes Buch von Nazis und Forellen, Kolumnen über die Reparatur der Welt, ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 24,90 Euro. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug, Diamonds on the Soles of Her Shoes, Diamanten an ihren Schuhsohlen, von Paul Simon gewünscht. Sie haben sich gewünscht, dass wir das Stück möglichst in der Mitte beginnen. Was mögen Sie an dem Stück? Was bedeutet es Ihnen?
Also Paul Simon hat dieses Album Graceland aufgenommen mit südafrikanischen Künstlern und mit südafrikanischer Musik, die ich aus der Zeit, in der ich in Afrika war, auch ganz gut kenne. Und diese Fusion zwischen einem sehr liebevollen und zum Teil melancholischen Text und diesem afrikanischen Drive, das entspricht einfach dem Teil in mir, der sehr kosmopolitisch orientiert ist. Und die Lebensfreude in diesem Musikstück, die finde ich ganz besonders wichtig, gerade heute.
Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes.
Diamonds on the Soles of Her Shoes, Diamanten an ihren Schuhsohlen, das war Paul Simon. Er wuchs als Sohn ungarischer Juden im New Yorker Stadtteil Queens auf. Als Sänger, vor allem gemeinsam mit Art Garfunkel, versuchte er in seiner Jugend seine Jüdischkeit zu verbergen aus Angst vor Antisemitismus. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Kirchen in Deutschland haben zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Deutschland ausgedrückt. Der nahende Jahrestag des grausamen Überfalls der Hamas auf Israel und der seither zunehmende Antisemitismus in Deutschland führe unter Jüdinnen und Juden zu existenzieller Verunsicherung bis hin zu purer Angst, erklärte die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Kirsten Fehrs, in einem Schreiben an den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz rief anlässlich des jüdischen Neujahrsfests Rosh Hashanah zur Solidarität mit den jüdischen Gemeinden auf. Der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer schrieb in einer Grußbotschaft, Antisemitismus sei Sünde und zerstöre die Gesellschaft. Rosh Hashanah begann am Abend des 2. Oktober und endet bei Einbruch der Dunkelheit am heutigen 4. Oktober. Die jüdische Gemeinde in Österreich sieht nach den Worten des Präsidenten der israelitischen Religionsgesellschaft, Oskar Deutsch, den Wahltriumph der rechten FPÖ mit Sorge. Die FPÖ sei keine Rechtspartei wie viele andere in Europa, sondern der politische Arm der deutschnationalen Burschenschaften, von denen viele bis heute dem Nationalsozialismus verbunden seien, sagte Deutsch weiter. Erst jüngst hätten FPÖ-Politiker einem Begräbnis beigewohnt, bei dem ein SS-Treue-Lied gesungen worden sei. In der Öffentlichkeit geben sich die FPÖ-Politiker jedoch als Demokraten aus. Deutsch relativierte den Wahlerfolg der Rechtspopulisten durch eine Gesamtschau. Mehr als 71% der Wähler hätten Parteien gewählt, die sich explizit gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ausgesprochen hätten. Die FPÖ hatte am Sonntag bei der Parlamentswahl mit rund 29% ihr bisher bestes Ergebnis erzielt. Der jüdische Wohlfahrtsverband sieht alle seine Arbeitsbereiche durch das Hamas-Massaker an Israelis am 7. Oktober 2023, den daraus resultierenden Krieg in Gaza und Libanon und den weltweit aufflammenden Antisemitismus massiv beeinträchtigt. Für alle sozialen Angebote und Veranstaltungen müssten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, teilte die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland in Frankfurt am Main mit. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, erklärte, seit Beginn des Gaza-Krieges würden Jüdinnen und Juden in Deutschland angefeindet, gemobbt und gemieden. Auch Freunde hätten sich von ihnen abgewendet. Schüler würden von Unterstützern der Hamas angegriffen und bedroht. Mit einer sechsteiligen wissenschaftlichen Vortragsreihe wollen Initiatoren aus Hannover und Hildesheim von nächsten Montag an dem zunehmenden Antisemitismus auf den Grund gehen. Dazu sind internationale Professorinnen und Professoren aus Philosophie, Theologie und Politikwissenschaften eingeladen, wie der niedersächsische Antisemitismusbeauftragte Gerhard Wegner mitteilte. Niedersachsens Justizministerin Katrin Wahlmann hat die Schirmherrschaft der Reihe übernommen, die bis zum 24. März monatlich mit jeweils einem Vortrag fortgesetzt wird. Eine Anmeldung ist erforderlich. Bayerns staatliche Hochschulen haben nun je einen eigenen Antisemitismusbeauftragten. Wissenschaftsminister Markus Blume erklärte zum Auftakt des Bayerischen Aktionsplans gegen Antisemitismus an Hochschulen, dass im Oktober unter Einbindung von Justiz und Polizei mit einer umfassenden Schulungsstrategie begonnen werde. Der Aktionsplan umfasst neben der Installierung der Beauftragten weitere Punkte, darunter eine regelmäßige Gesprächsplattform, den Ausbau von Lehre und Forschung zu Antisemitismus und eine bessere Vernetzung mit Polizei, Justiz und Politik. Unter dem Motto »Run for their lives«, zu Deutsch »Laufen für ihr Leben«, rufen zahlreiche Parteien und Organisationen in Hamburg dazu auf, an diesem Sonntag den wöchentlichen Marsch der gleichnamigen internationalen Initiative zu unterstützen. Sie fordert die Freilassung aller israelischen Geiseln, die sich in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Zu den Aufrufenden gehören neben der jüdischen Gemeinde Hamburg auch CDU, FDP, DGB, die Bürgerschaftsfraktion der Grünen, die Volt-Partei, die kurdische Gemeinde Deutschland, der HSV und der FC St. Pauli. Der Umzug beginnt am Sonntag um 12 Uhr am Theodor-Heuss-Platz an der Moorweide. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Jolt Balla aus Leipzig.
Rabbiner Yechiel Sparrow erzählt eine bewegende Geschichte, die sich während des Rosh Hashanah im Jahr 1941 ereignete. Die Mitglieder der Malbim-Synagoge in Bukarest, Rumänien, befanden sich gerade im Gebet, als rumänische Soldaten, Kollaborateure der Nazis, das Gotteshaus stürmten. Die Soldaten schrien, nehmt die Hüte und Kippot von euren Köpfen, hebt die Hände und stellt euch mit dem Gesicht zur Wand. Den Betenden war sofort klar, dass dies ihr Ende sein könnte, und sie warteten auf den sicheren Tod. Der Hauptmann entdeckte einen Schofar und neugierig darauf, wie das Instrument funktionierte, forderte er eine Erklärung. Berel, der Baal Tokea, trat vor, bestand jedoch darauf, dass er seine Kippa aufsetzen müsse, um den Schofar zu blasen. Als er seine Kippa aufsetzte, schlugen die Soldaten ihn brutal und rissen sie ihm vom Kopf. Doch trotz der Verletzungen und der Schläge blieb Berel standhaft, er würde den Schofar nicht ohne seine Kippa blasen. Der Hauptmann hob seine Waffe, bereit, Berel zu erschießen, als er plötzlich nachgab und ihm erlaubte, die Kippa wieder aufzusetzen. Also gut, mach schon. Berel schloss die Augen, sprach in seinem Herzen ein letztes tiefes Gebet und wusste, dass nach dem Schofarblasen der Tod gewiss sein würde. Er blies den Schofar mit ganzer Kraft und Seele. Immer wieder, insgesamt 100 Töne. Und während er blies, geschah etwas Wunderbares. Die Soldaten, einschließlich des Hauptmanns, zogen sich nach und nach zurück und verließen schließlich die Synagoge. Niemand konnte erklären, wie es geschehen war, aber der Schofar hatte die rumänischen Soldaten besiegt. In den Bußgebeten, den Slichot, bis zum Yom Kippur erinnern wir uns an viele Gerechte aus der jüdischen Geschichte, die zu Gott gebetet hatten und deren Gebete erhört wurden. Josef im Gefängnis, der Prophet Eliyahu auf dem Berg Karmel und Mordechai und Esther in der persischen Hauptstadt Shushan. Doch liest man die Eröffnung dieses Gebetes, wird es zunächst verwirrend. Er, der Abraham auf dem Berg Moria antwortete, möge uns auch antworten. Wo genau in dieser Erzählung der Bindung Yitzchaks steht, dass Abraham zu Gott betete oder zu ihm rief, so dass dieser auf sein Gebet antwortete? Es ist ein oft übersehener Aspekt der Geschichte, dass Yitzchak zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt war. Er hätte ohne weiteres seinen 137-jährigen Vater widerstehen können, doch stattdessen ging er den Weg des Selbstopfers. Der Midrasch erzählt, dass, als Abraham kurz davor stand, das Opfer zu vollziehen, er in Yitzchaks Augen sah, zu weinen begann und sagte: Mein Sohn, da du den Weg des Selbstopfers beschritten hast, wird dein Schöpfer ein anderes Opfer an deiner Stelle vorbereiten. Dies war nicht bloß eine Aussage, sondern ein stilles, hoffnungsvolles Gebet. Auch Yitzchak begann zu weinen, und Abraham hob seine Augen zum Himmel und sagte, wie im Psalm 121 steht: Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Sofort ertönte eine Stimme aus dem Himmel: Halt, strecke deine Hand nicht über den Knaben aus. Abraham gab niemals die Hoffnung auf und betete bis zur letzten Sekunde zu Gott um Erlösung und wurde erhört. Es ist bemerkenswert, dass viele unserer Gebetsgesetze aus Situationen abgeleitet werden, in denen es so aussieht, als sei das Gebet nicht erhört worden. Zum Beispiel Abrahams vergebliches Gebet, Sodom zu retten, das die Grundlage für den festen Ort des Gebets bildet. Oder Mosches erfolgloses Gebet, das Land Israel betreten zu dürfen, aus dem wir lernen, dass man in seinen Gebeten zuerst Lobpreis sprechen soll, bevor man eine Bitte äußert. Man könnte annehmen, dass diese Gesetze aus erfolgreichen Gebeten abgeleitet werden sollten, nicht aus solchen, die scheinbar gescheitert sind. Doch vielleicht will uns das lehren, dass auch wenn es scheint, als sei ein Gebet vergebens gewesen, es dennoch Macht und Potenzial besitzt. Wir sehen vielleicht nicht sofort die Wirkung, doch wir sollten nie die Hoffnung aufgeben. Wir sollten weiterhin unsere Augen zu Gott erheben, denn auch in den letzten Momenten kann uns die Erlösung widerfahren. Möge das kommende Jahr ein besseres und glücklicheres für uns alle sein.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jolt Baller aus Leipzig. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des 121. Psalms. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von wo wird mir Beistand kommen? Es singen der Knaben- und Jugendchor St. Michaelis Hamburg und das Vokalensemble Isaak St. Petersburg unter der Leitung von Andor Ishak.
Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.